Dann ist krass, krass. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß, dass ich früher, als wir in Nordfriesland gewohnt haben, also auf der einen Seite Feld, auf der nächsten Seite Wald, auf wieder der nächsten Seite wieder Wald. Und da waren Nachbarn, ja, also das ist ein bisschen anders als hier. Da weiß ich, da gab es auch so diese Lästerrunden. Ja? Also die hießen dann in der Regel sowas wie Geburtstagsfeiern. Also einmal im Jahr kamen unsere Nachbarn zu uns in unsere heiligen Wohnstätten. Das war eigentlich der einzige Moment, wo unsere Nachbarn unsere Türschwelle überschritten haben. Bei uns zu Hause war das alles immer ein bisschen merkwürdig. Und dann gab es tatsächlich so 2-3 Stunden ein Geratsche, über was alles nicht läuft. So, ne? Also das kenne ich irgendwie schon. Also das kenne ich auch lange. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, wenn ich so gucke, so über die Jahrzehnte hinweg, wenn ich mir das angucke, wie Medien agieren, wie Zeitungen agieren, also holt euch mal so eine alte Zeitung aus den 70er Jahren irgendwo aus dem Netz und guckt euch mal an, wie die gestaltet ist und wie die arbeitet, und dann guckt euch mal das Gegenstück heute an, dann habe ich das Gefühl, dass wir in einer wahnsinnigen Erregungsgesellschaft sind. Wir sind in einer Gesellschaft, in der alles krass ist und alles irgendwie ganz Schlimmes und ganz fürchterlich und untragbar und also irgendwie so. Und ich könnte jetzt die Liste irgendwie fröhlich weitermachen. Und das Lebensgefühl, was tatsächlich dabei übrig bleibt, ist, alles wird schlimmer. Also irgendwie in den 80er Jahren war alles noch gut. Also damals sind doppelt so viele Leute an Krebs gestorben wie heute, aber alles war gut in den 80er Jahren. Na, also alles war irgendwie richtig, aber jetzt geht alles aus den Fugen. Dass wir im Zuge des Jugoslawienkrieges haufenweise auch mit Flüchtlingen zu tun hatten, das offensichtlich überlebt haben, lässt uns trotzdem, also jetzt ist diese Flüchtlingswelle, wer weiß, was der nächste Bürgerkrieg in 10 Jahren im nächsten Land bringt. Also wir schaffen das schon, irgendwie uns permanent hochzupowern und zu sagen, alles krass, alles irgendwie außerordentlich. Und mir sind 2 Begriffe dazu gekommen, in die ich euch gerne mit reinnehmen würde, so richtig langweilige Worte, die aber helfen, irgendwie sich so ein bisschen zu orientieren. 1. Korinther 15, da geht es eigentlich um die Auferstehung. Also wenn du mal in der Bibel was lesen willst zum Thema so Auferstehung und ewiges Leben und wie ist das und irgendwie sowas, dann ist so 1. Korinther 15, das Kapitel muss man mal so runterlesen. Also da gibt es auch 2-3 Verse, die verstehe ich bis heute nicht. Aber so im Großen und Ganzen ist das irgendwie so das Ding. Und mitten in diesem Teil über 1. Korinther 15, ab Vers 31, da heißt es, Brüder und Schwestern, täglich sehe ich dem Tod ins Auge. Das ist die Wahrheit, so gewiss ihr durch Jesus Christus mein Ruhm seid vor Gott. In Ephesus habe ich mit wilden Tieren gekämpft. Also stell dir mal vor, einer wäre hier unter uns, der sagen könnte, ich habe mal mit wilden Tieren gekämpft. Ja, also ich meine jetzt nicht die Katze vom Nachbarn, ja, sondern in diesem Fall wird es sich gehandelt haben entweder um reißende Hunde oder um Bären. Beliebt waren im Rom Löwen, aber in Ephesus vermutlich eher nicht. Das war zu teuer. Also Bären waren ein verhältnismäßig beliebtes Ding, irgendwie so. Und dann hat man irgend so einen Knüppel in die Hand gekriegt und wenn man Glück hatte, hat man das Ding überlebt. Stell dir mal vor, einer würde hier unter uns sitzen und wir würden sagen, der hat schon mal in der Arena gestanden, weil er verurteilt worden ist zum Tod und er hat es überlebt, er hat gegen die wilden Tiere gekämpft. Also, das ist krass, das ist wirklich krass. So, ne? So, und dann, aber jetzt, was sagt Paulus weiter? Wenn ich keine Hoffnung hätte, hätte ich mir das ersparen können. Also, wenn es nicht eine Perspektive gäbe, die über mein Leben hinausreicht, dann hätte mich der Bär auch fressen können. Wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann halten wir uns doch lieber an das Sprichwort, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ich finde das übrigens verhältnismäßig konsequente Philosophie. Mein Sohn hat jetzt von meine Schwester hat ein tolles Händchen für Bücher, immer zu Weihnachten werden wir alle eingedeckt mit Büchern, und er hat jetzt ein Buch bekommen, wo es so um die Sinnlosigkeit des Lebens geht, so ein kleines Büchelchen für Teenies. Und also der Mensch, der die ganze Zeit proklamiert, dass das Leben sinnlos ist, dem geht es nicht so gut in diesem Buch. Er sagt, wenn man das zu Ende liest, muss man eigentlich entweder Selbstmord machen oder Christ werden. also weil er sich entschieden hat, Christ zu werden, ist das auch dann irgendwie geregelt, die Frage. Also muss mir keine Sorgen machen. Aber ich fand das immer konsequent. Also wenn es keine Ewigkeit gibt, dann geht es ja einfach nur um maximalen Genuss. Alles andere ist dann auch irgendwie egal. Essen, trinken. Macht euch nichts vor. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Also schlechte Internetseiten machen schlechte Gedanken und sowas. Ne? Werdet wieder nüchtern und lebt, wie es Gott gefällt. Ich muss zu eurer Schande sagen, einige von euch kennen Gott nicht. Was ist das eigentlich für ein, was springt er hier eigentlich? Das, was Paulus sagen will, ist, werdet wieder nüchtern und lebt, wie es Gott gefällt. Lasst euch nicht umhertreiben. Lasst euch nicht von der einen Ecke in die nächste Ecke, in die nächste Ecke, in die nächste Ecke. Es gibt irgendwie so einen Dauererregungszustand, bei dem kann man gar nicht mehr richtig denken. Und dann wundert man sich, dass das alles irgendwie nur noch Gematsche ist. Also das erste wirklich Krasse, würde Paulus sagen, ist die Ewigkeit. Also wann ist krass? Krass, krass ist es, wenn es um die Ewigkeit geht. Das ist wirklich relevant. Also die erste Frage, die du in deinem Leben klären solltest, ist die Frage nach der Ewigkeit. Hast du ein Ticket? Hast du einen Platz? Hast du einen Weg? Hast du in deinem Herzen was vorbereitet? Die Alternative ist Essen und Trinken. Also nicht, dass man nicht essen und trinken müsste, aber so. Okay, ich gehe mal auf eine zweite Bibelstelle. In 1. Petrus 5, Verse 6 bis 8. Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid wachsam und nüchtern. Euer Feind der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Das ist wieder so ein ich lebe in einem wilden Umgebung-Bild. Also vorhin hat Paulus davon geredet, dass er tatsächlich mal mit wilden Tieren gekämpft hat. An dieser Stelle macht er das indirekt und sagt, ne, also irgendwie ist der Feind, der Teufel, der Böse, wie auch immer, ne, ist unterwegs und sucht, wen er verschlingen kann. Also wem er was aus dem Herzen rausreißen kann. Wem er was aus der Seele reißen kann. Wen er Teil seines Lebensfadens abknabbern kann. Und wieder ist das so, dass Paulus an dieser Stelle sagt, seid wachsam und nüchtern. Es gibt ein anderes Wort, das in anderen Bibelübersetzungen häufiger verwendet wird, das Wort besonnen. Also wenn ihr das mal durchgeht mit einer also Bible-Server oder sowas, mit einer Internet-Bibel, ne, besonnen und nüchtern. Und dann merkt man, offensichtlich würde Paulus sagen, also mit Hektik und Panik kommen wir nicht weiter. Und frag dich, ob du Panik hast. Frag dich, ob du Panik hast. Für dein Leben, für diese Welt, für diese Gesellschaft, für deine Kinder. Naja, für die verschiedenen Bereiche, in denen du so bist. Für dich selbst, für dein eigenes, für deine eigene Seele. Paulus würde sagen, wachsam und nüchtern. Also das zweite Krass ist dein geistliches Leben. Tatsächlich leben wir in einem Umfeld, das Teile von unserem inneren Leben fressen will. Da hat sich nicht viel geändert. Das ist immer so, egal in welcher Gesellschaft, zu welcher Zeit, und das ist egal. Wir leben in einem Umfeld, in dem es nicht optimal zugeht, ganz vorsichtig gesagt. Aber in diesem Setting sagt Paulus, wachsam, nüchtern. Das reicht, ist okay, das ist gut. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Macht euch keinen Kopf. Wer sich von morgens bis abends Sorgen macht, würde Paulus sagen, der kennt Gott nicht. gibt eine Herausforderung, die sagt, hey, komm zur Ruhe vor Gott, gib deine Sachen ab. Was heißt das jetzt alles irgendwie praktisch? Mein Vater hat 60 bis 70 Stunden die Woche gearbeitet. Bei meinen Urgroßeltern gehe ich davon aus, dass die alle irgendwie über 60 Stunden gearbeitet haben. Also was ein normaler Angestellter war in der Landwirtschaft oder irgendwie sowas, ne, das war so. Oder in den Fabriken hat man auch irgendwie, also dann war man dann irgendwann schon bei einer 60-Stunden-Woche immerhin. Ne, also das war dann schon ein bisschen limitiert. Ne. Dann war natürlich ganz viel von dem, was früher ablief, einfach unfassbar zeitaufwendig. Hat man ein ganz nettes Video gesehen von jemandem, der erklärt hat, der wirklich große Schritt der Menschheit war die Erfindung der Waschmaschine. Wenn du 3 Stunden pro Tag damit verbringst, Wasser zu holen und zu waschen und so alles, ne, dann brauchst du über den Rest dir keinen Kopf mehr zu machen. Der Tag ist gelaufen. Mit einer Waschmaschine sieht das irgendwie dann doch ein bisschen anders aus. Also wir leben heute in einem Setting, in dem Leute zwischen X und Y Stunden, ich werde jetzt lieber keine Zahlen sagen, sonst werden hier Leute nervös, ne? Aber auf jeden Fall haben wir mehr Zeit, wesentlich mehr Zeit. Das heißt aber ja nicht, dass wir die sinnvoll einsetzen. Man kann sich das Leben vollschmeißen mit Zeug. Mit Zeug, Zeug und Zeug. Wenn wir verhindern wollen, dass die Gesellschaft auf uns niederprasselt und uns sozusagen abhält von einem ruhigen, in Gott gesättigten Leben, dann müssen wir uns fernhalten von Zeug. Und müssen das irgendwie mal beobachten. Und müssen mal irgendwie sagen, so, wie viel hole ich mir einfach permanent ins Haus? Was für Nachrichten lasse ich über meine Türschwelle? Wie viel Zeit verbringe ich damit, mir allen möglichen Krempel reinzuziehen? Ich habe mir das sehr angewöhnt, wenn irgendwie Leute über Politik schimpfen, zwischendurch mal zu sagen, das sind Leute, die machen echt einen harten Job. Sag ich ja nicht, dass die alle das Richtige machen, davon bin ich weit weg. Aber ich kenne den Auftrag der Bibel und der heißt, betet für diese Leute. Das ist mein Job. Mein Job ist nicht zu schimpfen, mein Job ist nicht irgendwie zu lästern, mein Job ist nicht darüber zu spekulieren, wer wem, wann, wie, wo Geld gegeben hat. Mein Job ist, für diese Leute zu beten. Was ist für dich wichtig? Und ich glaube, dass es da eine ganz klare Linie gibt. Wichtig ist, dass du dein Leben, dein eigenes Leben vor Gott verantwortest. Du hast dich erstmal um dich zu kümmern, um deine Seele, um dein Herz, dass du gut unterwegs bist. Es ist wichtig, dass du dich um deine Familie kümmerst, dass du deinen Teil in der Familie tust. Dass du deinen Teil dann tust unter deinen Freunden. Dein Bereich ist dein Bekannten- und Freundeskreis und wahrscheinlich nicht so sehr Hamburg. Also vielleicht 2, 3 Leute bei uns doch, ne, weil das dann doch ihre Thematik ist, aber für die meisten von uns eigentlich nicht. Oder dein Bereich sind deine Kollegen. Selten ist es die Firma. Ich weiß, dass es hier auch wieder vielleicht 5 Leute betrifft, bei denen das anders ist. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich kann irgendwie meine Gespräche in der Cafeteria damit verbringen, irgendwie ständig darüber zu reden, was die da oben machen. Und die da oben, das könnt ihr jetzt in allen möglichen Ebenen definieren. Du kannst dich aber auch entscheiden dafür, zu sagen, ich möchte ein Segen sein für den Menschen, der mir jetzt gegenüber sitzt. Und das trainieren wir ja unfassbar früh, über die da oben zu lästern. In der 2. Klasse fangen wir langsam an, uns darüber auszutauschen, wie doof der Lehrer ist. Also 2. Klasse vielleicht noch nicht, 3. Klasse. Ja? So, ne, das fährt dann so richtig hoch in der 5. Klasse. Und ab diesem Moment ist dieser Erregungszustand, dass Lehrer doof sind, eigentlich bis zum Abitur gebucht. Ja? Also bis auf einzelne Ausnahmen. Das ist dann gar nicht verwunderlich. Das geht dann irgendwie ansatzlos weiter in die nächste Berufsphase. Und das geht ansatzlos weiter rein in unser Gesellschaftliches. Und irgendwann, wenn du Christ bist, musst du abbiegen. Irgendwann, wenn du Christ bist, ist die Herausforderung Gottes zu sagen, hör auf damit. Hör auf damit. Sei ein Segen. Und ich glaube tatsächlich, dass weil wir heute das Gefühl haben, dass wir die ganze Welt überblicken könnten, mal abgesehen davon, was das für ein wahnsinniger Gedanke ist, dass wir auch nur 1% dessen sehen, was Gott sieht. Ich glaube, dass wir deswegen heute viel mehr in der Gefahr stehen, uns mit Scheinproblemen zu beschäftigen. Was geht mich die Währungspolitik Chinas an? Ich könnte jetzt hunderte von Themen so abfackeln. Aber man kann sich damit beschäftigen und man kann damit sein Leben füllen. Und man kann damit irgendwie denken, dass man irgendwie dran ist, an was man da auch immer dran ist. Ich glaube, eine Herausforderung, die uns heute tatsächlich nochmal ganz anders begleitet, als wir das vor 30 Jahren hatten, ist natürlich die ganze Frage nach dem virtuellen Raum. Und mit virtuellem Raum meine ich jetzt nicht die anderen Formen von Kommunikation. Ja? Also ob ich mich mit jemandem irgendwo in einem Café treffe und wir trinken miteinander Kaffee, ne, und reden miteinander, oder ob ich mit jemandem chatte. Ja? Ich weiß, dass es einige denken, dass das ein Unterschied ist in der Qualität. Ich würde sagen, das ist eine Generationenfrage, ob das ein Unterschied ist in der Qualität. Das kann durchaus exakt dieselbe Tiefe haben. Manchmal sogar tiefer, weil man irgendwie gewohnt ist, vorm Rechner anders zu reden oder irgendwie sowas. Das ist ganz unterschiedlich. Das meine ich nicht mit virtueller Raum. Ich meine mit virtueller Raum die reinen Pixelwelten, wo eben nicht Menschen sind. Die ganze breite Ebene von hier kann ich meine Zeit verbrennen. Das, was vielleicht vor 30 Jahren der Fernseher gewesen ist, der sagt, die Statistik immer noch in deutschen Haushalten viele Stunden im Schnitt an ist. Das, klar, ne, das, da lächeln 15-Jährige heute drüber, Fernsehen ist nur was für alte Leute. Na, aber ist ja egal, welche virtuelle Welt es gerade ist. Dass wir einfach nur mit Bildern zugeschüttet werden und diese Bilder uns in irgendeiner Form einfach nur Zeit klauen. Einfach nur Zeit klauen. Ich nehme euch mal mit, nochmal in eine letzte Bibelstelle. Im 1. Petrus 4. 1. Petrus 4. Da fängt in Vers 7 Paulus an mit dem Satz, das Ende der Welt ist nahe. Also mal ehrlich, ne? Also wenn ich hier so reinkommen würde und euch sagen würde, ich hatte heute Nacht einen Traum und haltet mich alle für verrückt, ja? Aber ich glaube, dass Jesus an meinem Bett stand und gesagt hat, das Ende der Welt ist nahe. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine gewisse Form von Unruhe unter uns erzeugt. Das Ende der Welt ist nahe. Was macht man jetzt damit? Was macht Paulus damit, dass das Ende der Welt nahe ist? Der Zusammenbruch von allem. Was macht er damit? Was ist seine Reaktion? Seine Reaktion ist, seid besonnen und nüchtern, damit nichts euch am Beten hindert. Also das ist ein cooler Hund. Und ich glaube, dass man wirklich ein paar Jahre mit Jesus unterwegs sein muss, bevor man so diesen Status erreicht. Aber das Spannende ist, wir Christen haben ja eine unfassbar lange Geschichte damit, dass das Ende der Welt nahe ist. Also es fing bei Paulus an und ich kann euch jetzt durch die Kirchengeschichte mitnehmen, die guten Zeiten des Christentums waren eigentlich immer diejenigen, wo wir gesagt haben, das Ende der Welt ist nahe. Ein Freund von mir, der hat mal eine Drogentherapie gemacht und die Einrichtung, die ist gegründet worden, weil tatsächlich jemand in einem Traum gehört hat, ich komme wieder, bevor du stirbst. Und dann hat der Typ seinen Beruf an den Nagel gehängt, hat angefangen, eine evangelistische Teestube zu machen. Das war so die Zeit der evangelistischen Teestuben, also die ganz Alten unter uns erinnern sich, ich nicht mehr, war vor meiner Zeit. Ne? Hat eine evangelistische Teestube gemacht in Kassel. Und dann haben die aus diesem Ding heraus, weil sie so viel mit Leuten zu tun hatten, die irgendwie Probleme hatten mit Drogengeschichten und mit zu viel Alkohol und Haltlosigkeit und irgendwie sowas, haben die dann irgendwann so ein so eine Drogenreha aufgebaut, da irgendwo auf dem Land. So richtig klassisch, ne? Als ich da meinen Freund besucht habe, natürlich gab es Pferde und irgendwie sowas. Ne? So, das ist ja wirklich ganz klassisch. Und das hat er gemacht, einfach nur, weil er diesen Satz gehört hat. Und da würde ich sagen, selbst wenn er den falsch gehört hat, also selbst wenn er irgendwann dann doch stirbt und Jesus ist nicht wiedergekommen und die Zeit ist nicht auf Stopp gedrückt worden und die Bibel sagt, am Ende wird irgendwann mal das ganze Weltall zusammengerollt wie eine Papierrolle und sowas, ne? Also ganz lustige Bilder, die da die Bibel malt. Also irgendwann passiert tatsächlich ja sowas mal wie Stopp. Selbst wenn das nicht passiert, ich glaube nicht, dass dieser Mann auf seinem Totenbett sagt, ach scheiße, hätte ich doch mehr Geld verdient in meinem Architektenberuf. Glaube ich nicht. Es ist gut zu wissen, dass das Ende der Welt nahe ist. Gesundes Christsein heißt, könnte sein, dass es bald zu Ende ist. Aber dann kommt es bei Paulus dahin, dass er sagt, seid besonnen und nüchtern, damit nichts euch am Beten hindert. Das ist witzig, ne? Also wir Christen haben an dieser Stelle unserer Gesellschaft ja richtig was voraus. Die Gesellschaft hat das eigentlich erst so richtig gelernt nach den Atomwaffen. Also die Menschheit weiß eigentlich erst seit 1945, dass es tatsächlich zu Ende gehen könnte. Davor gab es das eigentlich immer nur so religiös motiviert. Unsere Gesellschaft ist total ungeübt damit, dass das Ende der Welt kommen könnte. 70 Jahre, was ist denn das? Das ist ja nichts. Wir wissen noch gar nicht, wie das geht. Christen wissen das. Seit 2000 Jahren wissen wir, wie es ist, dass demnächst das Ende der Welt kommt. Und wir können jemand wie Paulus lesen und Paulus sagt, lasst euch nicht am Beten hindern. Das ist wichtig. Also, krass ist, was deine Ewigkeit angeht, krass ist, was dein geistliches Leben angeht und krass ist, was du bewegst vor Gottes Thron, weil du betest. Weil der Herr der Herren und der König der Könige dir zuhört und ihr miteinander diese Welt regiert. Also mitregiert. Wir wollen das mal nicht so hochhängen. Das ist krass. Das hat Relevanz. Und wenn dir das zu kompliziert ist, dann sage ich dir nochmal das Ziel meiner Predigt. Lass dich nicht ablenken oder einlullen oder entmutigen. Lass dich nicht ablenken oder einlullen oder entmutigen. Es gibt ja auf beiden Ebenen irgendwie so, ne? dass wir denken, na, was können wir schon bewegen? Du kannst der Mensch sein, der deinem Lehrer morgen den einen Satz sagt, von dem er die nächste Woche lebt. Du kannst der Mensch sein, der durch dein freundliches Begegnen dem Hermesboten gegenüber seinen Tag rettet. Du kannst der Mensch sein, der heute für deinen Nachbarn betet. Du kannst der Mensch, was immer deine Herausforderung ist. Jeder von euch hat eine machbare, schaffbare Herausforderung. Jeder von euch. Jeder. Lass dich nicht ablenken, lass dich nicht einlullen, lass dich nicht entmutigen. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns zu retten. Ich danke dir, dass du gekommen bist, dass du aus unseren 80 Jahren Lebenszeit eine Ewigkeit gemacht hast. Und umso mehr bitten wir dich, dass wir diese 80 Jahre hier gut machen. Dass wir sie nüchtern machen und dass wir beten. Dass wir sie füllen mit Inhalt. Und dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Wir wollen nicht heulen, wenn diese Welt heult. Wir wollen aufschauen zu dir und in dir unsere Ruhe finden. Amen.